ARD Sounds.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Hi. Hi und willkommen zu einer neuen Folge Eltern ohne Filter. Ich bin Katrin. Na, steckt ihr auch gerade in einer dieser Phasen? Ihr wisst schon, diese Phasen, wenn das Kind mal wieder neue Levels freischaltet. Was für Eltern vor allem bedeutet, anstrengend. Oh, meine Vierjährige raubt mir gerade den letzten Nerv, glaubt's mir. Nichts kann ich ihr recht machen, im Gegenteil. Ich glaube, sie sucht die eine Kleinigkeit, die nicht passt und wegen der sie einen heulend wütenden Zusammenbruch haben kann. 10 bis 20 Mal am Tag. Fast jeden Satz beginnt sie mit einem weinerlich vorwurfsvollen "Aber Mama!" Es macht mich kirre. In der Familienberatung haben sie gesagt, sie testet ihre Grenzen. Und oh my, ich sag's euch, das macht sie echt gut. Hoffentlich ist diese Phase bald vorbei. Ich laufe derzeit also etwas gestresster als sonst durch die Gegend und habe in genau diesem Zustand bei Sophie geklingelt, meinem Gast in dieser Folge. Sophie ist 36 und lebt im Münchner Süden, zusammen mit ihrer 3-jährigen Tochter Olivia. Und hier muss ich ganz klar sagen, Sophie steht vor ganz anderen Herausforderungen, denn Olivia ist unheilbar krank und behindert. Und das ist keine Phase.
Die Grunderkrankung ist leider eine sehr schwere Erkrankung. Das ist auch eine lebensverkürzende Erkrankung. Man weiß nicht, wann es vorbei ist, ganz platt gesagt. Das nennt sich Osteopetrose, sehr, sehr seltene Erkrankung. Ist eine Knochenkrankheit und ja, ich glaube, was einfach das Leben ist, ist diese Spannweite zwischen absoluter Liebe für ein Wesen und absoluter Verzweiflung und ich will nicht mehr und ich höre jetzt auf. Also das ist wirklich der ganze Regenbogen und Himmel und Hölle und alles zusammen und das halt alles in einem Tag.
Olivia ist blind, hat viele Schmerzen und keinen richtigen Schlafrhythmus. Was das für Sophies Alltag bedeutet und wie sie es schafft, daran nicht zu verzweifeln, darum geht's in dieser Folge. Irgendwie wohnen zurzeit alle meine Gäste im obersten Stock ohne Aufzug. Also hört ihr mich auch diesmal wieder ein bisschen schnaufen, als ich bei Sophie ankomme.
Hallo.
Hi. Ich komme schon mit laufendem Mikro.
Sehr gut.
Grüß dich.
Rein. Hi.
Ich freue mich total.
Hallo. Sophie, komm rein.
Wie Katrin. Hi.
Sehr süß. Oh. Erstmal oben ankommen.
Auf jeden Fall. Du hast Lichterketten im Flur, wie schön.
Ich habe Lichterketten im Flur. Die sind noch von Weihnachten.
Ach nein, ehrlich?
Ja, ich fand es nett und dachte mir, ach, ich muss es gar nicht abhängen.
Die sehen auch gar nicht weihnachtlich aus. Das ist einfach so eine schöne, gemütliche Deko, oder?
Kann man machen, ja, finde ich auch. Nee, super.
Und du hast Family hier.
Noch nicht.
Ach so, ich habe schon Stimmen gehört.
Ja, das war nur meine Tochter. Meine Mama steckt im Stau. Die kommt aber auch gleich.
Wunderbar.
Magst du einen Kaffee haben?
Ja, sehr gerne.
Ich habe einen sehr leckeren Kaffee.
Oh, ach, das klingt gut.
Weil ich habe in eine Kaffeemaschine investiert, weil ich so oft nachts wach bin.
Ah, Dinge, über die wir reden werden, ja?
Ja, komm rein.
Dankeschön.
Magst du Kuh oder Hafermilch?
Gerne Hafer, danke.
Dann mach mal Hafer.
Und voll ordentlich.
Das ist nur, weil meine Mama auch immer jeden Tag da ist, sonst ist es nicht so ordentlich. Wirklich. Hallo Mama.
Hallo.
Hallo. Hat alles geklappt, Mama?
Das war jetzt heute schon wieder mit Hindernissen.
Ach, wieso? Woher kommen Sie?
Aus Schaftloch.
Wo ist jetzt das?
Ja. Richtung Tegernsee.
Klingt nach schöner Umgebung.
Total schön, aber mit dem Zug gibt es ganz oft Probleme.
Aber.
Dann war ich schon in Holzkirchen, dann bin ich wieder zurückgefahren und jetzt bin ich mit dem Auto reingefahren.
Okay.
Hast du auch einen Kaffee, Mama?
Ja.
Grüß dich. Also, sie hat gegessen, Mama. Sie müsste satt sein und jetzt müsste dann irgendwann schlafen. Aber keine Ahnung, wann.
Das ist ein 24-Stunden-Protokoll.
Ja.
Da protokollierst du ihre Schlaf- und Wachzeiten und Essen und alles, oder?
Ja, Windel voll, Windel leer, Schmerzmittel. Und die Striche, die durchgezogen sind, sind die Zeiten, wo sie geschlafen hat.
Okay, also halt hat sie jetzt bis um 6 geschlafen. Und wenn sie in der Nacht schläft, das ist richtig gut.
Ja, voll, ja, genau.
Aber der Rhythmus, das wandert einfach durch.
Ich sehe hier die Nachtwach auch 1 Uhr, 2 Uhr.
Genau. So, brauchst du einen Zucker, Katrin?
Nee, danke.
dann kriegst du ihn einfach so.
Ja, ja. Und das Protokoll schreibst du für auch ärztliche Begleitung oder für dich?
Erstmal primär für mich, um eine gewisse Übersicht zu haben, weil ich vergesse auch einfach alles. Also einfach um zu wissen, ah, da hat sie in die Windel gemacht und da habe ich ihr was zu essen gegeben. Aber auch für Ärzte und auch zum Beispiel, wenn wir Termine haben und ich den Schlaf-Wach-Rhythmus erklären darf, dann ist es ganz hilfreich, wenn man das bildlich einfach zeigen kann, wann geschlafen wird und wann nicht.
Ja.
Es klappt einem auch immer keiner. Also das...
Voll! Ey, ich habe mich erwischt gerade bei den Gedanken. Und Achtung, ich bin sehr unsympathisch in diesen Gedanken.
Alles gut.
Man kann doch auch eine Routine erarbeiten mit einem Kind. Weißt du, so diesen überheblichen Gedanken hatte ich gerade kurz.
Den haben aber alle, also das ist alles in Ordnung, den Gedanken auch zu haben. Den hatten wir auch sehr lange. Und es gibt aber eine offizielle Bezeichnung von dieser krassen Schlafstörung. Das heißt Non-24, also N-O-N, Non, also nicht 24-Stunden-Rhythmus. Und den haben viele blinde Menschen oder einige blinde Menschen, einfach weil sie kein Hell-Dunkel sehen oder viele und dann sich nicht orientieren können.
Naja, und dann hat man ja zum Beispiel Dunkelheit schon auch nicht mal als Mittel. Also wenn ich überlege, genau, wie ich meine Babys damals zum Schlafen gebracht habe, da hat natürlich Dunkelheit eine Rolle gespielt.
Genau, also all das kannst du vergessen. Es gibt natürlich Menschen, die eine Sehbehinderung haben, die hell und dunkel sehen. Aber die Olivia ist komplett blind. Ja. Also da ist nichts hell, dunkel, gar nichts.
Okay.
Also es liegt zu 90% nicht an mir. Hoffe ich.
Danke, dass du so nachsichtig bist.
Ja, das ist du, das ich. Ich kannte das von mir. Wir haben das Protokoll, das Schlafprotokoll auch erst angefangen zu führen, um überhaupt erstmal zu verstehen, wann schläft sie. Und irgendwann nach Monaten ist uns ein Muster aufgefallen. Also es kam keine Ärztin oder Arzt zu mir, die gesagt hat, hey, ihre Tochter hat eine Schlafstörung, sondern das haben wir alles selber rausgefunden. Also man wird halt Expertin in der eigenen Thematik und fängt dann an, auch Ärztinnen Dinge zu erklären.
Ja.
Was auch frustrierend sein kann und unbefriedigend.
Ja, glaube ich dir sofort.
Aber ja, das ist dein Käffchen. Ah, nee, du hast, du hast ja schon einen.
Der schmeckt wirklich toll. Vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Ja, die habe ich mir nach langem Hin- und Her-Ringen habe ich mir die Kaffeemaschine gekauft, weil ich mir dachte, komm, wie machst du dir deine Tage oder deine Nächte erträglicher? Und ich dachte mir, wenn ich einen kleinen Kaffee habe.
Und dann trinkst du nachts um zwei, wenn sie dich weckt, machst du dir erstmal einen Kaffee.
Ja, ja. Also es gibt ja auch die Tage, wo wirklich komplett vertauscht ist, also wo ihr Tag in der Nacht ist. Und das merkt man dann auch. Also das ist dann wirklich, die will dann Action. Die will auf dem Spielplatz. Die will wirklich, also da ist nichts mit, wir dösen jetzt nochmal weg, sondern Mama, was ist jetzt los? Was machen wir jetzt? Also so
krass, ich habe ein Foto gesehen, was du auf Insta gepostet hast, wo ihr so einen nächtlichen Spaziergang durch München gemacht habt. Ja. Also das machst du auch manchmal. Du gehst dann auch wirklich mit ihr raus.
Ja, weil ihr auch die Decke auf den Kopf fällt und weil man merkt, ey, das Kind will einfach was erleben. Und ich verstehe es auch aus ihrer Perspektive. Also die hat ja auch Bedürfnisse. Und ich versuche die natürlich so gut wie möglich zu erfüllen, ohne dabei komplett zu verschwinden, was sehr schwierig ist. Ja, also ich gebe mein Bestes.
Das glaube ich dir.
Das ist schön.
Na, es ist sicher nicht leicht. Damit, aber was hilft das, ne?
Also das aber es ist schon schön, gesehen zu werden. Also
ja.
Das ist schon schön. Also danke. So, wenn du möchtest, gehen wir einfach rüber.
Ja.
Ich hoffe, die vielen Kaffeemaschinengeräusche haben euch nicht zu doll gestört, sondern höchstens selbst Lust auf eine Tasse gemacht. Wir waren einfach sofort mittendrin in Sophies Leben, weil da bei ihr in der Küche dieses Protokoll am Kühlschrank hängt. Wir verlassen also ihre Küche und Sophie zeigt mir kurz ihre kleine Wohnung. Das Kinderzimmer, ihr Schlafzimmer und dann führt sie mich ins Wohnzimmer. Auf dem Sofa liegt Olivia. Bauch nach unten, Beine in die Höhe. Die Arme hat sie um eine kleine würfelförmige Musikbox gelegt.
Genau, das hier ist das Wohnzimmer.
Mit Schaukel und ein Bällebad. Wie cool.
So, Spatzelein, ich mach dir mal die Musik aus.
Für mich übergehen, Olivia.
Spatzi,
kannst du mit der Oma mischen?
Radio.
Hallo.
Radio.
Radio.
Hallo.
Ja, das ist aus der Dose geklaut.
Ja, wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Ich weiß nicht. Die Oma nimmt mal den Ball.
Ich nicht.
Warst du es oder was?
Du hast den Keks aus der Dose geklaut.
Sag mal hallo.
Hallo Olivia, darf man dir die Hand geben oder ist das
nicht? Du kannst es probieren.
Hä? Jetzt gehst du erstmal wieder zur Mama. Alles gut.
Die Hände sind quasi ihr heiliges Körperteil. Das sind quasi ihre Augen. Und deswegen ist es immer, es ist wirklich situationsabhängig, ob sie an den Händen berührt werden möchte oder nicht, auch bei mir.
Lala.
Lala.
Hallo.
Ich bin die Katrin und ich bin heute bei euch zu Besuch und freue mich, dich kennenzulernen.
Sehr gut. Das kriegt sie auch mit, auch wenn man denkt vielleicht, dass sie es nicht mitkriegt, weil sie sich nicht zu einem wendet, aber sie kriegt das schon mit.
Spatzi, gehst du mit der Oma mit ins Kinderzimmer? Ins Kinderzimmer, komm her.
Doch, ja, Tobi.
Geh mir rüber.
So süß, wie Olivia singt, oder? Das ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Olivia ist gerade 3 geworden, entwickelt sich aber aufgrund ihrer Krankheit langsamer oder verzögert, wie es offiziell heißt. Im Moment kann sie noch nicht alleine stehen oder laufen. Und ja, erste Worte kommen auch erst jetzt so langsam.
Eigentlich dachte ich ja, sie ist in der Kita heute.
Ja, dachte ich auch.
Sie hat eine Individualbegleitung, weil sie blind ist. Also die Grunderkrankung ist leider eine sehr schwere Erkrankung. Das ist auch eine lebensverkürzende Erkrankung. Man weiß nicht, wann es vorbei ist, ganz platt gesagt. Das nennt sich Osteopetrose, sehr, sehr seltene Erkrankung. Das ist eine Knochenkrankheit und ja, wie gesagt, man weiß nicht, geht es morgen weiter oder nicht. Mit dieser Erkrankung kommt eher etwas Offensichtliches, die Blindheit dazu. Und ja, durch diese ganzen Kombinationen braucht sie eben eine Individualbegleitung, um in die Kita gehen zu können. Also jemand, der einfach immer da ist und sie begleitet, also sie füttert oder sie in den anderen Raum begleitet, also mit ihr zusammen hingeht oder erklärt, was die anderen Kinder machen. Also eigentlich wie wenn man Untertitel im Film hat und alles ständig beschreiben darf. Die ist krank, beziehungsweise heute ist, ach, ich weiß nicht, was heute ist. Irgendwas ist heute wieder, warum es eben nicht funktioniert. Und deswegen ist sie zu Hause. Und deswegen habe ich meine Mutter gefragt, ob sie dann nicht da sein kann, während wir zwei hier das Gespräch haben, damit wir in Ruhe reden können. Und das war auch ein Act.
Wie gut kannst du das annehmen, so Hilfe zu bekommen? Also wie fühlst du dich da zum Beispiel mit deiner Mutter?
Also es musste ich hart lernen, weil ich früher jemand war, der überhaupt keine Hilfe annehmen wollte, das auch als Schwäche gesehen habe und jetzt feststelle, dass ich untergehe, wenn ich keine Hilfe annehme. Also ich kämpfe jeden Tag ums Überleben, wirklich. Und sie ist der einzige Mensch, der wirklich hilft und ich brauche sie. Wir brauchen sie.
Schlicht und einfach.
Schlicht und einfach. Also es gibt nicht die Wahl, oh, Hilfe annehmen, das ist mir jetzt unangenehm oder so. Das ist keine Wahl. Ich muss es machen. Wir müssen es machen, damit das Kind einfach weiterhin gut versorgt ist.
Kommen wir doch mal dazu, wie das Kind in dein Leben gefunden hat. Erzähl doch mal. Das ist dann jetzt wohl so roundabout 4 Jahre her.
Das ist 4 Jahre her, ja. Ich habe in Berlin gelebt. Ich habe den Vater des Kindes dort kennengelernt. Wir haben eine gute, okay Beziehung geführt und dachten uns, ja, warum nicht? Also lass uns doch mal ein Kind bekommen.
Wie alt warst du?
30, 31. Und dann bin ich schwanger geworden, relativ schnell auch. Schwangerschaft war ein Thema für sich, also für die, die logischerweise den Podcast hören und mich nicht sehen. Ich bin ein dicker Mensch, eine dicke Frau und hatte schon immer ein Thema mit meinem Körper. Und dann war Schwangerschaft eben auch ein sehr interessantes Thema, dann einfach auch nochmal größer zu werden. Aber eben, dass der Bauch auch dann als was Positives gesehen wurde und nicht als was Negatives, wie wenn ich nicht schwanger gewesen bin. Dann Geburt. Geburt war schwierig. Es war wirklich eine schwierige Geburt. Kind wollte nicht raus, irgendwie gab es Komplikationen, 3-mal Einleitung, hat nicht geklappt. Deswegen habe ich dann auf einen Notkaiserschnitt plädiert und musste da auch wirklich drum kämpfen, weil die im Krankenhaus auch meinten, bei dicken Menschen wollen sie eher Kaiserschnitte vermeiden, weil es dann schwerer ist, dass es zusammenwächst, da weiß der Geier warum. Im Endeffekt war es dann auch gut, also das wäre nicht mehr lange so gut gegangen. Also es war schon eine Geburt für sich und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich das hinter mir. Jetzt kann ich durchatmen und jetzt kann ich die Zeit mit meinem Kind genießen. Ja, nee, war nicht.
Ein paar Wochen nach der Geburt bemerkt Sophie, dass ihr Baby mit den Augen nichts fixieren kann. Länger, als es üblich ist. Und als Olivia dann 6 Monate alt ist, stellt ein Augenarzt fest, ja, das Kind ist blind. Für Sophie bricht eine Welt zusammen. Sie entscheidet, mit ihrer kleinen Familie zurück in ihre Heimat, nach München zu ziehen. Dort hat sie ihre Eltern und Freundinnen. Sie weiß, sie braucht Unterstützung. Als Olivia dann ein Jahr alt ist, kommt der nächste Hammer. Ein Gentest zeigt, dass sie die Erbkrankheit Osteopetrose hat. Jetzt ist klar, woher die Blindheit kommt.
Und dann fängt man an, sich über Osteopetrose zu informieren. Wie viel gibt's da? Wie viele Fälle? Kennst du andere Leute?
2, 3 andere Familien noch in Deutschland. Das war's. Also,
oh, Wahnsinn, so wenig.
Es ist super selten und dadurch gibt's natürlich auch keine Therapie. Gibt's sowieso nicht bei der Krankheit bis jetzt, Stand heute. Also man kann einfach nur hoffen, dass es sich nicht verschlimmert. Und das,
aber wie ist denn dann der Wissensstand darüber? Also weißt du, welche Symptome dazugehören? Welche? Ist es,
also Blindheit gehört dazu, aber es ist eine komplette Spannbreite. Es ist alles.
Also du sagst auch, sie ist entwicklungsverzögert, sie läuft noch nicht. Mhm. Weißt du, ob sie laufen wird?
Na, wissen tue ich gar nichts.
Ne?
Ja. Na, wissen tut man wirklich gar nichts. Also wirklich auch nicht, wird sie mal 4 Jahre alt werden. Man weiß es wirklich nicht. Genau. Dann haben wir eben die Diagnose bekommen und dann ist einfach eigentlich alles eingebrochen und zusammengebrochen. Also sowohl die Partnerschaft, wenn man sie so nennen kann, als auch die, ja, einfach die ganze Welt auch. Oder einfach, ja, es ist auch viel Angst dabei, viel Unwissenheit, viel, dir wird einfach der Boden unter den Füßen weggezogen. Man denkt sich, ach, ich möchte eigentlich nur mit meinem Kind über den Spielplatz hopsen und mit anderen Müttern irgendwie eine Banane essen oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was andere Mütter machen. I don't know, ich sehe es immer nur aus der Ferne und denke mir, boah, ich würde auch gerne bei euch auf dem Spielplatz dabei sitzen. Aber ja. Und ich habe eh schon immer ein Thema mit mentaler Gesundheit gehabt. Also ich hatte schon immer Depressionen und das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass die Depressionen leichter geworden sind, sagen wir es mal so, sondern das ist dann leider sehr akut geworden, sodass ich hier zu Hause auch in psychischer Behandlung war.
Das also, war dann nach der Diagnose?
Das war nach der Diagnose, es war teilstationär hier zu Hause. Und auch hier, das gibt's nicht in allen Städten. Aber das gibt's, dass wenn man wirklich als Mensch, der sich um ein kleines Kind kümmern muss und einfach keine Möglichkeit hat, irgendwo extern hinzugehen, weil keine Betreuung für dieses Kind wäre, dann gibt es die Möglichkeit, dass man eben so eine teilstationäre Betreuung auch zu Hause bekommt. Das nennt sich STAB. STAB.
Ja. Wie lange ging das?
Ja, 3 Monate. Die waren jeden Tag hier. Also es ist wirklich wie im Krankenhaus jeden Tag. Und ich wurde dann noch eingestellt auf meine Antidepressiva, die ich seitdem auch nehme und die mir einfach so ein bisschen Sicherheit und Stabilität auch geben.
Mhm. Ja. Wann hast du Schluss gemacht mit deinem Partner?
Anfang 24, also vor gut 2 Jahren.
Okay, da war sie?
1, kurz nach der Diagnose.
Okay, und wie ist seitdem der Deal?
Ja, tja, also er ist einmal im Monat schon da.
Mhm.
Ja.
Also es ist so ein loser Kontakt.
Ja, ja. Und er ist dann eben auch da. Er ist hier auch in der Wohnung, weil sie in ihrem vertrauten Umfeld eben auch bleiben soll. Das ist bei blinden Menschen einfach nochmal oder kleinen Kindern einfach nochmal eine andere Sache, dass sie auch was Vertrautes hat. Und ich gehe dann und buche mir ein Hotel und mache Massagen und versuche irgendwie diese Erschöpfung vielleicht aufzufüllen, aber es ist nicht aufzufüllen. Es ist
nicht in so kurzer Zeit.
Nicht in so kurzer Zeit. Nee.
Also ich finde das ja toll, dass Sophie diese Pausennächte so gut wie möglich nutzt. Ne? Hotel, Massagen. Aber ich kann aus eigener Erschöpfungserfahrung sagen, ein ganzer Tag Wellness kann nicht Monate oder Jahre an Dauerbelastung aufwiegen. Kennen sich ja viele von euch auch. Und dann glaube ich aber auch, dass ich das, was Sophie da leistet, gar nicht annähernd nachvollziehen kann, weil ich kein pflegebedürftiges Kind habe. Natürlich hat so ein Pflegefall in der Familie sehr oft auch finanzielle Auswirkungen. Sophie kann sich und ihre Tochter ernähren durch ihr Online-Yoga-Business. Sophies Safe Space heißt ihr Angebot, speziell für mehrgewichtige Körper. Man kann Videopakete kaufen und sich vor allem auch in Live-Stunden einbuchen. Und was ich dabei besonders toll finde, man kann die Kamera auch auslassen. Sophie hat weltweit ein paar tausend KundInnen. Die buchen nicht alle jede Woche Kurse, aber der feste Stamm, der ist auch so groß genug, dass sie die anderen Lehrerinnen bezahlen kann und noch genug für sich und Olivia übrig bleibt.
Es ist schon echt toll und ich sollte da auch viel dankbarer sein, aber leider geht das dann auch unter. Aber ja, also ich sag's mal ehrlich, wenn ich nicht vor 5 Jahren die Idee gehabt hätte und vom Angestelltenverhältnis zu 100% in die Selbstständigkeit gehüpft wäre und das einfach gemacht hätte, ich glaube, ich wäre jetzt einfach im Bürgergeld, weil ich einfach nicht arbeiten könnte.
Ja.
Einfach durch ihre Schlafstörung und alles.
Du kannst halt nicht Arbeitnehmerin sein.
Nee.
Du kannst nur freie Zeiteinteilung.
Genau, also das meiste, was ich mache, passiert nachts. Also ich arbeite dann halt nachts. Oder eben, ich unterrichte auch 2-mal in der Woche, das ist eben dann am Abend und da muss ich halt dann gucken, dass jemand da ist und sich um sie kümmert.
Und das macht wer?
Meine Mama.
Echt?
Ja.
Kommt die dann 2-mal die Woche?
Ja. Ist der einzige Mensch mehr oder weniger, der wirklich verlässlich immer da ist und auf den ich wirklich zählen kann.
Mhm.
Ja.
Nachbarschaft, Freundinnen, schwierig?
Ja, es gibt schon, aber die haben natürlich auch ihr eigenes Leben und man kann da schon immer punktuell drauf zugreifen und auch sagen, hey, ich bräuchte da mal was. Mhm. So. Aber so in der Masse, in der ich es brauche, kann das auch niemand
leisten. Oder in der Regelmäßigkeit, und, ja. Und ich habe es ja gerade gemerkt, als ich sie kennengelernt habe. Ich fand sie sofort süß und hatte auch Lust, Kontakt aufzunehmen. Und ich meine, jede beliebige 3-Jährige kann sich wegdrehen und kann das nicht mögen und fremdeln und so. Ja, das ist jetzt noch gar nicht spezifisch sie. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie gewisse Berührungsschranken da waren. Ne? Wie gehe ich jetzt auf sie zu? Ich weiß gar nicht, wie man mit einem blinden kleinen Kind, das ich nicht gut artikulieren kann, wie ich das mache. Oder auch als ich dann gesehen habe, wie deine Mama sie auf den Schoß genommen hat. Ich dachte, ach ja, genau, so, ganz ein. Also man hat total gemerkt, dass die zwei ein Team sind, ja, dass die zwei sich kennen und dass das eingespielt ist und so. Aber es ist natürlich eine andere Gewöhnungsfrage, ne? Und
ja,
Zeitfrage.
Ist es, ja. Und ich weiß halt nie, für wann ich die Person einplanen soll, weil ich ja nicht weiß, wann sie schläft.
Wie ist das denn, wenn Olivia schläft und du sie zur Kita eigentlich bringen müsstest?
Dann bringe ich sie schlafend. Dann schläft sie da und dann hole ich sie wieder ab.
Echt?
Ja.
Also du kannst sie dann schlafend, wie machst du es dann, im Buggy oder im Auto?
Kinderwagen, genau. Im Kinderwagen bringe ich sie hin, dann lege ich den quer, dann schläft sie da und dann hole ich sie wieder ab.
Ja. Und dann wird sie dort wach oder
manchmal
schläft
ja,
durch?
Manchmal nein. Kommt drauf
wie
an.
Wie lange ist sie?
Ja, so von 9 bis 3. Ja, kann sein, dass sie
also
da
es auch kann sein, dass sie die komplette weil es gerade ihr Nachtrhythmus sozusagen,
genau.
Oder ihr Schlaf.
Wie
kann man sagen, innerhalb von 24, 25 Stunden, wie viele Stunden sie schläft?
Ja, ich würde sagen so 9 Stunden durchschnittlich. Der Nachtschlaf, also der nicht immer in der Nacht stattfindet, aber der längere Schlaf ist so 6 Stunden lang.
Mhm.
Und ihr noch Mittagsschlaf in Anführungsstrichen ist so 2-3 Stunden.
Das ist ja insgesamt für eine 3-Jährige nicht viel.
Nee, leider nicht.
Ja, apropos Schlaf. Also erzähl doch mal, wann hast du jetzt so in den letzten 48 Stunden geschlafen?
Also wir sind gerade im Rhythmus. Sie hat nicht den Tag-Nacht-Rhythmus, den wir sehende Menschen haben. Und es verschiebt sich jeden Tag. Und man weiß einfach nicht, wann der nächste Schlaf kommt. Ich weiß auch nie, wann darf ich schlafen. Wir sind aber gerade im Rhythmus, was bedeutet, dass ihr Rhythmus und mein Rhythmus sich gerade ähneln. Das heißt, ich habe nachts geschlafen. Ich habe nachts 5 Stunden geschlafen, was der absolute Himmel ist und wunderschön ist. Also selbst wenn sie tagsüber ihre 8 Stunden schläft und ich da mitschlafen würde, wäre am Tag schlafen trotzdem nicht so erholsam wie 3 Stunden in der Nacht schlafen zum Beispiel.
Ja.
Kann man vielleicht so ein bisschen.
Ich kenne es aus meinen Frühschichtwochen,
ja.
Wo ich es manchmal nicht schaffe, abends so rechtzeitig ins Bett zu gehen, dass ich zum Beispiel vor Mitternacht einschlafe und ich muss aber so 4.45 Uhr rum, also es ist immer noch nicht super früh, aber früh genug, aufstehen und dann manchmal schlafe ich dann mittags und das ist aber nie so erholt. Also ich bin nach den Wochen, ne, jetzt hier, wie ich hier sitze, ein platterer Mensch.
Ja.
Und ich meine, alles, was du sagst, erinnert mich halt an dieses erste Babyjahr, ne? Wo man dann froh ist, wenn das Kind dann zum ersten Mal 5 oder 6 Stunden, boah, die hat heute Nacht 6 Stunden geschlafen und ich auch 5. Und man weiß es auf einmal voll zu schätzen.
Ja, ich wusste nicht, was Müdigkeit ist. Also wirklich. Und ich wusste auch nicht, wie essentiell Schlafen ist. Das ist wirklich wie Atmen. Ich merke auch, wie es mich einfach körperlich krank macht. Also ich spüre das förmlich, wie ich dadurch einfach weniger Lebenszeit zur Verfügung habe, einfach weil mir seit 3,5 Jahren Schlaf chronisch sowas von fehlt. Ja, ich denke, man kann das so wie Schichtarbeit, könnte man sich vorstellen. Bloß, dass man nicht weiß, wann die Schicht anfängt und wann sie vorbei ist. Und man weiß natürlich auch nicht, wann darf ich mich wieder erholen. Also wann wird es normal, weil es wird erstmal nicht normal. Also ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht besser wird, wenn sie versteht, was Tag ist, was Nacht ist, wenn man mit ihr reden kann und sie sich vielleicht nachts dann alleine so ein bisschen beschäftigen kann und ich sagen kann, hey, du, bei der Mama ist jetzt Nacht.
Ich mache dir ein Hörspiel an.
Genau.
Mhm.
Aber es dauert noch.
Mhm. Aber auch da weißt du einfach nicht, wie die Entwicklung voranschreitet, ne?
Man weiß gar nichts. Und ich dachte erst, es ist ein Fluch und es könnte aber auch ein Segen sein, weil es dich dadurch sehr im Hier und Jetzt sein lässt, also, um jetzt so ein bisschen in mein Yoga-Blabla zu kommen. Und im Endeffekt ist es halt das Einzige, was für dieses Kind zählt und was natürlich auch dann für alle Menschen im Endeffekt zählt, ist, was ist jetzt und man weiß nicht, was morgen ist. Und lass doch versuchen, das Beste aus dem heutigen Tag zu machen. Und ich habe mir geschworen und hoffe, dass ich das Versprechen ihr gegenüber, mir gegenüber einlösen kann, dass ich das beste Leben für uns beide haben werde und dass uns nichts daran hindern wird, sofern ich das beeinflussen kann. Wir machen das Beste draus und fertig.
Vorhin hat Sophie ja schon mal erwähnt, dass sie auch schon fast ihr ganzes Leben lang Depressionen hat. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, klar gibt's Mittel und Tricks, diese chronische Krankheit in Schach zu halten. Trotzdem hat sie echt viel Kraft, also die Krankheit, und raubt einem dann genau die für anderes. Ich betone das deshalb nochmal, weil Sophie eben trotz ihrer Depressionen und obwohl sie sagt, sie kämpft manchmal ums Überleben, also dass sie trotzdem sagt, sie will für sich und ihre Tochter das beste Leben. Ja, Mann!
Du strahlst eine ganz große Kraft aus, wenn du das sagst. Und gleichzeitig musste ich gerade an etwas denken. Du hast ja vorhin auch gesagt, wer weiß, ob sie vier wird. Ich habe das schon auch gerade gespürt, dieses, ihr macht euch jetzt das beste Leben und dieses im Jetztsein verstehe ich auch. Wobei ich es auch tatsächlich erst verstehe, weil ich vor 2 Jahren bei einer anderen Mama war, die auch ein schwerbehindertes Kind hat, Trisomie 18, von der sie auch nicht weiß, wie der Weg geht. Und tatsächlich in diesem Gespräch habe ich das erst verstanden, was das heißt, dass man das erstmal begreifen muss, was das fürs Leben verändert. Also das hat zum einen diesen Vorteil, ne, zu sagen, ich bin im Hier und Jetzt und das löst mich ab von allem Streben und Ziel setzen und erreichen müssen. Also vor allem eigentlich dieses Erreichen müssen, ja, dieses, kann sie das eigentlich schon, sie ist doch schon so alt, sondern ne, weg damit, wir sind irgendwie hier und jetzt. Und gleichzeitig hat mich auch gerade in der Stärke, die du ausgestrahlt hast, so eine wahnsinnige Traurigkeit, ehrlich gesagt, erreicht.
Ja, das hast du gut empfangen. Ich habe auch eine große Traurigkeit in mir. Also da ist viel Trauer und Traurigkeit, vielleicht auch viel Bereuen. Warum hat man überhaupt ein Kind auch bekommen? Warum muss ich mich jetzt damit befassen? Also was soll das? Wieso wird mir jetzt diese Aufgabe da gegeben? So, ich wollte einfach nur auf dem Spielplatz rumhüpfen und mich ärgern, dass das Kind eine Sauerei beim Essen macht oder so. Also so. Und ich glaube, das, was einfach das Leben ist, ist diese Spannweite zwischen absoluter Liebe für ein Wesen und absoluter Verzweiflung und ich will nicht mehr und ich höre jetzt auf. Also das ist wirklich der ganze Regenbogen und Himmel und Hölle und alles zusammen und das halt alles in einem Tag oder in einer Stunde. Es ist einfach eine Achterbahn.
Es ist vor allem so ein Zerreißen.
Ja.
Wir hatten es letztens in unserer Folge mit meiner Co-Host Elisabeth, die ein ADHS-Kind hat und die auch sagt, sie bereut es manchmal, weil das war nicht das, wofür sie unterschrieben hat.
Ja, ich verstehe es, ja.
Ja. Und deine Geschichte, also es ist auch blöd, da irgendwie so einen Wettstreit aufzumachen, ne? Wer hat es am schwersten? Es ist einfach nur krass.
Es ist eh relativ.
Ja,
genau. Es ist eh immer relativ.
Ja. Kannst du jederzeit schlafen, wenn du weißt, dass jetzt Schlafen erstens gebraucht wird und dass du schlafen kannst, weil du gerade nicht arbeiten musst und nicht die Küche machen musst, was weiß ich. Also kannst du das, dich hinlegen und einschlafen?
Ja, wenn sie schläft, dann würde ich sagen, bin ich so sehr in einem Mangel, dass ich sofort mitschlafen kann.
Also das geht immerhin. Naja, immerhin das. Ja, es gibt so eine Art von übermüdet sein.
Das hatte ich 1 oder 2 Mal. Das war wirklich auch krass, dass man merkt, ich bin so müde, aber ich bin so in meinem Kopf, rauscht es und die Maschine ist an und ich krieg's in meinem Kopf nicht ruhig. Nee.
Aber da hilft dir doch bestimmt die Yoga-Praxis auch, weil Yoga heißt ja nicht nur Turnen, sondern ganz viel diese mentale Arbeit, diese Meditationsarbeit.
Total. Also es hilft auch einfach sehr zu atmen. Also so blöd das manchmal auch klingt, ich merke einfach, wie flach ich die ganze Zeit atme.
Ja.
Oder wenn sie Schmerzen hat und anfängt zu beißen oder zu kratzen und ich einfach merke, boah, lass mich einfach in Ruhe, ich mache doch schon alles. Dann sage ich, nee, komm, denk an Yoga, atme jetzt einfach mal tief ein und aus, tief ein und aus. Und es macht dann was mit mir und manchmal macht es auch was mit ihr. Also es überträgt sich dann sogar auch, dass sie auch vielleicht so ein bisschen ruhiger wird, aber auch nicht zu sehr. Also es ist kein Heilmittel, aber ja. Doch, das hilft schon.
Weißt du, welche Art von Schmerzen das sind?
Auch da kann keiner wirklich sagen. Ich vermute, dass es, dadurch, dass es eine Knochenerkrankung ist, was sie hat, sind es einfach Knochenschmerzen oder Wachstumsschmerzen, aber sehr starke leider auch. Kann man auch einfach nur mit Schmerzmitteln dann behandeln. Mhm. Also da kann leider auch niemand wirklich weiterhelfen.
Aber das heißt, sowas wie eine bewusste Meditationseinheit passiert nicht, weil du eben diese Atemübungen oder dieses, das ist ja...
Ach, ich weiß nicht. Weißt du, ich sitze dann da und dann versuche ich die Geräusche oder was auch immer dann passiert, einfach auch da sein zu lassen und nicht zu sagen, okay, es muss jetzt gar nichts mehr in meinem Kopf passieren und jetzt muss absolute Stille sein und ich muss kurz vor der Erleuchtung sein, hör mir auf. Einfach die Dinge auch so durchfließen lassen, so wie sie einfach sind. Also ihr Schreien, die Geräusche, die Anspannung, die Verzweiflung, die Einsamkeit in der Nacht, was weiß ich. Das einfach da sein zu lassen, vielleicht weiterziehen zu lassen, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, das könnte man auch als Meditation vielleicht bezeichnen.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich ganz schön müde und gestresst bei Sophie angekommen bin an diesem Freitag. Eine Woche Frühschicht im Nacken, also wenig Schlaf und noch weniger Nerven, weil, ihr erinnert euch, meine Kleine eben auch gerade viel Kraft raubt. Ich habe also alle meine Konzentrationen nochmal zusammengekratzt, um Sophie kennenzulernen. Bei meinen Gesprächen mit den Gästen versuche ich nämlich immer auch zu spüren, was hinter ihren Worten steckt. Und vor allem, ob sich das, was sie sagen und das, was sie ausstrahlen, irgendwie widerspricht. Bei Sophie war das irgendwie verwirrend. Keine Ahnung, ob es an meinem eigenen Erschöpfungsgrad gelegen hat. Aber ich habe die ganze Zeit super viele unterschiedliche Signale empfangen. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, dass mir einfach ganz viele verschiedene Sophies gegenüber sitzen. Eine ganze Palette sozusagen. Alles zwischen Superwoman und Depression war dabei. Die erschöpfte Mama, die über Regretting Motherhood nachdenkt. Aber auch die, die ihrem Kind das beste Leben schenken will. Die kämpferische Aktivistin für mehrgewichtige Körper, die mit ihrem Yoga-Business die Welt verbessern will. Die depressive Frau, die mit Atemübungen und Achtsamkeit alle ihre Herausforderungen anzunehmen versucht. Und nicht zu vergessen die Frau, die das alles mit einer großen Portion Humor und Selbstironie nehmen kann. Und dann sage ich ihr das, dass ich dieses Gefühl habe, da sitzt eine ganze Palette von Sophies.
Tja, ich denke, ich versuche, alle Versionen von mir wirklich auch sein zu lassen und sie auszudrücken. Also keine Version ist schlechter oder besser, sondern darf einfach existieren. Muss existieren.
Ach, irgendwie kriegt mich das gerade.
Es muss einfach sein. Also wir müssen doch Menschen sein. Und ich kann doch eine geile Frau sein und trotzdem verzweifelt ohne Ende sein. Also es widerspricht sich nicht. Es ist so, so ist das Leben, glaube ich. Und
also dass du es schaffst, dich in dem Moment nicht selbst aufzugeben und zu sagen, auch da wieder diese Kunst des Annehmens, ne? Einfach zu sagen, ja, jetzt gerade ist scheiße.
Ja, ja.
Irgendwo in dir drin sozusagen, weißt du, aber die Superwoman, die ist auch da oder die...
Ja, weiß ich oft dann auch nicht. Also ja. Die ist dann leider gar nicht so präsent, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe, also quasi für die Versionen, die ich vielleicht nicht so gerne fühlen möchte oder sehen möchte, versuche ich auch wirklich einen Raum aufzumachen, weil auch diese Versionen das sehr verdient haben und sehr brauchen. Sehr. Also gerade die, ich sehe mich auf dem Bett sitzen mit meiner Tochter und ich fühle mich einsam und ich fühle mich im Stich gelassen und ich fühle mich ungerecht behandelt und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, die nächste Stunde. Und dann sitze ich da und weine und bin einfach alleine und versuche dann in dem Moment diese Version zu halten und die irgendwie in eine Decke einzuhüllen und zu sagen, hey, ja, es ist scheiße. Es ist, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich würde auch verstehen, wenn man nicht mehr möchte. Ich würde es verstehen. Und dann habe ich diesen Menschen in meinem Arm, diesen Kleinen, und denke mir, Mann, scheiße. Ich kann doch jetzt nicht aufhören. Also es ist alles so, es ist so viel. Und ich glaube einfach, die Kunst, das zu halten, das auszuhalten, das zu halten und dann vielleicht noch mit einer Decke drüber, das ist, glaube ich, die Praxis. Und es ist schwer as fuck. Und das können viele Menschen, die vielleicht keine Depressionen haben oder die vielleicht, ja, es können vielleicht auch viele nicht so fühlen, wie zum Beispiel du oder ich. Aber ja.
Was ich auch immer faszinierend finde durch die Begegnungen, die ich haben darf, gerade wenn es Kinder sind, die, wie man es immer so schön formuliert, eine besondere Herausforderung mit sich bringen. Es ist immer scheiße, da gute Worte, finde ich, zu finden. Ja. Weil man möchte nicht verletzen, man möchte nicht ausgrenzen, man möchte es, oder ich möchte es zumindest beim Namen benennen.
Ja.
Olivia hat super besondere Herausforderungen für dich. Und ich weiß, dass Mütter wie du aus ihren Kindern eben Kraft ziehen.
Ja.
Und das klang für mich auch gerade danach. Und es ist aber nicht nur eine Kraft des reinen, ich kann sie nicht alleine lassen, sondern es ist mehr, oder?
Ja, also ich denke, uns verbindet erstmal dieses Ganze, was passiert abseits vom Sehen. Einfach dadurch, dass sie blind ist. Also fühlen wir physisch uns auch wirklich viel mehr, würde ich sagen.
Es ist auch wieder so krass, ne? Ihr habt eine körperliche Nähe,
ja,
ne? Auch da ist der Körper,
ja,
plötzlich so überbetont, gell?
Weißt du, was ich mir dachte? Ich habe mir gedacht, das ganze Leben lang kämpfe ich mit meinem Körper, dass der irgendwie schlank aussieht oder irgendwie schön aussieht und dann kriege ich ein Kind, was mich nicht sieht. Also irgendwer hat hier Humor. Also das habe ich mir gedacht. Aber gut. Ja, also Verbindung. Verbindung über Stimme, Verbindung über Berühren, über Anfassen, über Singen. Ja, das ist schon schade, dass sie mich nicht sieht. Also das habe ich schon öfter den Wunsch, dass ich mir denke, Mann, das wäre schön, wenn du jetzt sehen würdest, dass ich lache oder dass ich dir in die Augen schaue oder so und dass du mir zurück in die Augen schaust und so die Verbindung einfach vielleicht auch entstehen würde. Aber ist nicht. Dann machen wir es halt anders. Die Blindheit ist nicht das, was das Schwierigste ist. Das, was wirklich schwer ist, ist einfach nicht zu wissen, wie lange.
Ja.
Es hängt wie so ein Damoklesschwert einfach drüber. Und ich versuche nicht, nach irgendwelchen Anzeichen zu schauen. Aber natürlich ist man sehr darauf sensibilisiert, zu gucken, okay, was ist bei dem Kind jetzt oder was ist da? Mhm. Und immer wenn irgendwas Unvorhergesehenes ist, dann denkt man gleich, oh Gott, ist es jetzt Teil von einer Krankheit oder ist es jetzt Teil, weil sie ein dreijähriges Kind ist? Also,
weiß man denn, was bei dieser Krankheit am Ende dann die Symptome sind, die zum Tod führen?
Nee, auch nicht. Es kann auch unterschiedlich sein. Was vielleicht auch gut ist. Vielleicht überrascht es uns oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sterben wir zusammen. Ich weiß es nicht. Also man macht sich dann natürlich auch Gedanken über, was ist, wenn ich nicht da bin? Wer kümmert sich dann ums Kind? Das ist so der klassische Gedankengang. Dann denke ich mir, eigentlich wäre es gut, wenn sie vor mir dann weg wäre, weil wenn ich nicht da bin, dann ist auch scheiße für sie. Also es sind so komische Gedanken, die man auch plötzlich hat. Ich habe mich viel mit dem Thema Tod auch auseinandergesetzt und muss sagen, dass mir das auch sehr geholfen hat. Ich denke, man kann sich nie wirklich darauf vorbereiten und ich weiß auch nicht, ob man das, also beim eigenen Kind. Wir haben aber auch viel Kontakt mit dem Kinderhospiz dann auch logischerweise, die sind auch bei uns mit eingebunden. Und da steckt auch ganz viel, man ist sehr nah auch hier wieder am Kern von, was ist eigentlich wirklich wichtig. Ich weiß es doch auch nicht.
Na gut. Aber,
ja.
Alles gut, ich befreie dich.
Entschuldige. Ja, ich überlege auch, aber es ist, ich liebe dieses Kind und ich habe noch nie irgendwen, also ich habe erst dann festgestellt, dass ich anscheinend noch nie irgendwen geliebt habe, seitdem ich dieses Kind habe, weil das schon wirklich sehr schön ist, sehr bedingungslos auch, sehr selbstaufgebend. Also das ist schon sehr schön und ich glaube, was soll ich noch mehr erwarten vom Leben? Also was brauche ich noch?
Was brauche ich noch, fragt sie. Sie hat ja ihre Kaffeemaschine, ne, denke ich, und muss munzeln. Weil, ja, auf der einen Seite ist Sophie die Königin im Annehmen. Da sind wir uns jetzt am Ende dieser Folge, glaube ich, alle einig, oder? Auf der anderen Seite lieb ich's, dass sie, obwohl die Zukunft von Olivia so unbekannt ist, dass sie so viel zu sagen hat, als ich sie am Ende unseres Gesprächs noch frage, habt ihr eigentlich Pläne?
Ja und nein. Also ich will die ganze Welt mit meiner Tochter zusammen. Ich will alles. ich will was verändern weiterhin im Yoga-Bereich. Ich will weiterhin ein erfolgreiches Business führen. Ich will es ausbauen. Ich will, dass alle Leute, die dick sind, unser Angebot kennen. Ich will, dass dicke Körper mehr Frieden erfahren. Ich will meiner Tochter die ganze Welt erfühlen lassen, worauf sie Bock hat. Ich will, dass sie alles schmecken kann. Ich will ihr alles zeigen. Ich will durch die verschiedensten Kulturen mit ihr reisen, alle Essen ausprobieren, dass sie wirklich alle Geschmacksnerven aktivieren konnte, was sie jemals schmecken konnte. Ich will alles haben. Wünsche ich dir.
Danke.
Danke dir.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast der ARD. Neue Folgen gibt's freitags in ARD Sounds. Ich bin Katrin Hasselbeck und ich sage Danke an Christina Weber für die Gästerecherche, an Eva Deinert für die Redaktion und an Michael Heumann für die Produktion. Und natürlich an euch fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Katrin. Und jetzt kommt wie immer noch unser Podcast-Tipp für euch. Heute haben wir was für eure Kinder.
Wenn Mimi-Sandmädchen ihren Traumsand pustet, kommen die schönsten Geschichten zu dir.
1, 2, 3, 4. Geschichtchen fliegt zu dir.
Freu dich auf Hörspiele von Eichhörnchen Mio.
Oh, oh, oh. Wie, was, wo?
Geschichten aus dem Kuscheltier-Kindergarten.
Ich will den größten Turm der Welt bauen.
Und Abenteuer aus Mikas Spielzeugkiste.
Oh, wer rumpelt denn da? Du bist doch mein Lieblingssaurier.
Mimi Sandmädchen für dich. Ab jetzt in ARD Sounds.